DW Menschen und Märkte.
VW erzielt in den USA den nächsten Dieselgate-Vergleich. Neues Kapitel im Beziehungsdrama EU-Türkei und Obamas Rückzugsgefecht Bohrverbote sollen Trumps Ölfreunde ärgern. Das und mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Die Spitzenmodelle des VW-Konzerns haben schon bei der Auslieferung fette Dellen im Lack. Wenigstens in den USA, wo die Kunden und die Behörden bekanntermaßen extrem sauer auf den Dieselbetrug aus Wolfsburg reagieren. Aber wo es den A8-Modellen von Audi, den Cayennes und Tourex nur das Image ramponiert, geht es dem Konzern ans Eingemachte. Gestern hat das zuständige Gericht in San Francisco dem Vergleich bei den manipulierten 3-Liter-Motoren zugestimmt. Das wird VW mindestens 1 Milliarde US-Dollar kosten. Peanuts eigentlich zu den mehr als 16 Milliarden, die für den Betrug bei den kleineren Motoren fällig werden. Wir wollten von den Frankfurter Börsenprofis wissen, wie sich das Dieselgate-Debakel nun, wo es bei den Kosten so etwas wie eine Hausnummer gibt, für Volkswagen auswirken wird. Dieter Reck hat sie gefragt.
Mit einem blauen Auge davongekommen. Diesen Eindruck kann man gewinnen mit Blick auf den Kompromiss, den Volkswagen nach zäher Auseinandersetzung jetzt mit den US-Behörden gefunden hat. Zwar stehen einige Details noch aus, doch nach Einschätzung von Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler ist die Einigung von VW schon deswegen positiv, weil damit das Problem vor Jahresende vom Tisch ist. Und?
Was man erkennen kann als Außenstehender, finanziell ist es sogar ein bisschen weniger, als glaube ich viele befürchtet haben. Es läuft auf eine Summe hinaus, wahrscheinlich zwischen 1 und 1,5 Milliarden Euro. Und viele, inklusive meiner Person, hatten eher mit einer höheren Belastung gerechnet.
Der Kompromiss sieht vor, dass VW die meisten der über 80.000 manipulierten 3-Liter-Motoren nachrüsten darf, sodass sie dann den technischen Standard einhalten, den sie eigentlich sowieso haben sollten. Nur ein Viertel der Fahrzeuge muss VW zurückkaufen. Unter dem Strich spart das Geld. Offen ist jedoch noch, wie hoch die Entschädigung sein muss, die VW den Autobesitzern zahlen muss.
Für die Entschädigung der Kunden kommen dann jetzt hier für diese Autos nochmal, vielleicht 500, 600, 700 Millionen dazu. Es ist für sich genommen eine große Summe. In diesem gesamten Kontext fällt es jetzt nicht mehr so sehr ins Gewicht, weil wir eben ganz andere Dimensionen mittlerweile gewohnt sind.
Die bislang abschätzbaren Kosten für Dieselgate beziffert Jürgen Pieper auf 20 Milliarden Euro. Am Ende könnten aber auch 30 Milliarden auf der Rechnung stehen. Bislang hat der Konzern dafür 18,2 Milliarden Euro zurückgestellt. Ebenfalls eine gewaltige Summe. Für Tim Schuld von der Equinet Bank, für den Konzern jedoch durchaus zu bewältigen. Denn Volkswagen habe das Geld quasi auf der hohen Kante. Außerdem:
Volkswagen bekommt nach wie vor jedes Jahr einfach aufgrund der Gewinne, die ja nach wie vor auch fleißig sprudeln, sehr, sehr viel Bargeld in die Kassen rein. Und das reicht aus, um auch die Investitionen in Entwicklung, aber auch in neue Fabriken etc. und neue Technologien auch zu tragen.
Das heißt, Konkurrenzfähigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten von VW werden durch die Folgen des Dieselskandals nicht gravierend gefährdet. Mit dem neulich von Geschäftsleitung und Betriebsrat und nicht zuletzt dem Großaktionär Niedersachsen beschlossenen Zukunftspaket musste gerade die Belegschaft so einige Kröten schlucken. Aber gleichzeitig beinhaltet der Pakt den Schwenk zur Elektromobilität.
Ich denke, das wäre wahrscheinlich schwerlichst möglich gewesen, durchzusetzen gegen den sehr starken Betriebsrat und die Politik in Wolfsburg, wenn man nicht unter Druck gestanden hätte.
Tim Schuld von Equinet sieht den Dieselskandal also auch als Chance für Volkswagen, die Krise als Motor für Erneuerung. Begünstigt wird dieser Prozess dadurch, dass das laufende Geschäft wieder brummt. Und die finanziellen Folgen des Dieselskandals haben nach Einschätzung von Tim Schuld mit den verschiedenen gerichtlichen Einigungen in den USA und Kanada eine überschaubare Dimension gewonnen. Sein Fazit?
Jetzt muss man noch die Gelder für die Kompromisse, die man eingegangen ist, werden größtenteils noch fließen. Also sie sind größtenteils noch nicht geflossen, aber die sind vorhanden. Also von daher denke ich schon, dass Volkswagen den Skandal jetzt so langsam hinter sich lassen kann.
Was weitere finanzielle Einbußen keineswegs ausschließt, aber sie werden zu bewältigen sein. Wohl wirklich mit einem blauen Auge davongekommen.
Dieter Reck berichtet aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. Das Verhältnis zwischen der Türkei und der Europäischen Union ist, sagen wir mal, nicht spannungslos. Das ist natürlich eine Untertreibung, aber es kann ja noch schlimmer kommen. Seit dem gescheiterten Putsch und den Reaktionen darauf ist alles noch viel schwieriger geworden. Eine mögliche oder auch nur denkbare EU-Mitgliedschaft der Türkei steht schon längst nicht mehr auf der Tagesordnung. Jetzt will die EU-Kommission einen Schritt auf Ankara zugehen und schlägt vor, über eine Erweiterung der bereits bestehenden Zollunion zu verhandeln. Kai Küstner mit Einzelheiten.
Der Zeitpunkt könnte brisanter kaum sein. Mit scharfen Worten verurteilt die EU regelmäßig das Vorgehen Ankaras gegen Journalisten und Regierungskritiker. Die Beziehungen zwischen Europas Hauptstädten und dem Beitrittskandidaten Türkei gelten als schwer angeschlagen. Ausgerechnet jetzt macht die EU-Kommission Vorschläge für eine Modernisierung der Zollunion, so die offizielle Bezeichnung. Was sich dahinter verbirgt, ist das Bestreben, die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen. Bislang nämlich genießen nur Industriegüter den Luxus, sich sehr niedrigen Handelshürden gegenüberzusehen. Wie EU-Offizielle dem ARD-Europa-Studio Brüssel bestätigen, geht es nun darum, die Zollunion unter anderem auch auf Landwirtschaft und Dienstleistungen auszuweiten. Davon verspricht man sich auf EU-Seite nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern hofft auch, ein politisches Abdriften der Türkei vom Kontinent zu verhindern. Gleichzeitig baut natürlich die Türkei auf einen Schub für die derzeit schwer unter Druck geratene heimische Wirtschaft. Die Frage ist nun, ob man Präsident Erdogan einen solchen Erfolg in der derzeitigen Situation gönnen soll. Eine Frage, die vor allem die EU-Einzelstaaten werden beantworten müssen. Die sind gehalten, den Kommissionsplänen im neuen Jahr ihren Segen zu geben. Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff von der FDP, findet es richtig, mit den Verhandlungen zur Zollunion zu beginnen. Hier habe die Europäische Union einen echten Hebel in der Hand, auf Erdogan einzuwirken. Der grüne EU-Abgeordnete Reinhard Bütikofer hingegen sagte dem ARD-Hörfunk, angesichts der Menschenrechtslage in der Türkei derzeit dürfe es eine Erweiterung der Zollunion nicht geben.
Das war ein Bericht von Kai Küstner aus Brüssel. In 4 Wochen ist es soweit. Mit Donald Trump wird ein Mann US-Präsident, für den der Klimawandel noch nicht so recht erwiesen ist. Zu seinen Mitarbeitern, Beratern und Minister gehören, soweit bis jetzt bekannt, aber einige Menschen, für die der Klimawandel wirklich nur Propaganda ist. Hauptsächlich deshalb, weil sie ihr Geld mit Öl verdienen. Die wollen, wenn sie denn können, Öl gewinnen, produzieren und verkaufen, wie es nur geht. Um den schlimmsten Auswüchsen noch etwas entgegenzusetzen, hat der noch amtierende Präsident Ölbohrungen in der Arktis und vor der US-Ostküste verboten. Rolf Büllmann erklärt uns, was es mit diesen Entscheidungen auf sich hat.
Es ist eine Maßnahme, die sich klar gegen Donald Trump und dessen geplante Umwelt- und Energiepolitik richtet. Denn damit, dass US-Präsident Obama weite Teile der Arktis und Gebiete im Atlantik für Öl- und Gasbohrungen gesperrt hat, hat er seinem Nachfolger einen Strich durch die Rechnung gemacht und Umweltschützer begeistert. Das ist wichtig, weil es nicht nur die Umwelt, sondern auch die Ureinwohner Alaskas schützt, sagt Dune Lankert vom Center for Biological Diversity in Alaska. Donald Trump hat im Wahlkampf immer wieder betont, wie wichtig es sei, die Vereinigten Staaten unabhängig von Energieimporten zu machen. Und er hat versprochen, dazu alle verfügbaren Ressourcen auszubeuten. Im Kohlebergbau genauso wie bei Offshore-Bohrungen. Zumindest letzteres könnte nun schwieriger für ihn werden, nachdem die USA und Kanada gemeinsam große Gebiete gesperrt haben. Obama stützt sich bei seinem Vorgehen auf ein Gesetz aus dem Jahr 1953, das ihm die dauerhafte Sperrung von Gewässern für Offshore-Bohrungen erlaubt. Er argumentiert, Bohrungen in den jetzt gesperrten Gebieten in der Arktis und vor der US-Ostküste könnten die Ökosysteme dort gefährden. In Alaska müsse zudem die Lebensgrundlage der Ureinwohner dort geschützt werden. Außerdem werde der Umfang der Ölförderung in der Arktis bei den aktuellen Preisen in den nächsten Jahrzehnten unerheblich sein. Die Schlüsselfrage ist nun, wie stabil Obamas Anordnung ist. Denn es gibt heftige Kritik an seinem Vorgehen. Alaskas republikanischer Senator Dan Sullivan hält das Ganze für einen Fehler. Er argumentiert, in der Arktis wird gebohrt werden, das wissen wir. Die Firmen werden jetzt einfach dahin gehen, wo es nicht so gute Schutzstandards gibt wie bei uns, wie Russland zum Beispiel. Das Weiße Haus teilte mit, der Wortlaut des Gesetzes lasse künftigen Präsidenten keinen Spielraum, die Sperrungen auszuhebeln. Die Lobbyorganisation American Petroleum Institute dagegen kritisiert, Obama schwäche mit seinem Vorgehen die nationale Sicherheit der USA, mache Energie teurer und zerstöre gut bezahlte Jobs. Und ein Sprecher sagte wörtlich, zum Glück gibt es so etwas wie dauerhafte Verbote nicht. So habe Ex-Präsident Bush im Jahr 2008 ursprünglich gesperrte Gebiete mit einfachen Memoranden wieder zugänglich gemacht. Und die Staatsregierung in Alaska kündigte,
kündigte an, notfalls sogar vor Gericht ziehen zu wollen. Andy Mack, der Leiter der dortigen Behörde für natürliche Ressourcen, sagte,
"A vast majority of Alaskans support development."
Die große Mehrheit der Menschen in Alaska will die Öl- und Gasförderungen. Wir gehen davon aus, dass es Gerichtsverfahren geben wird. Das mussten wir schon mal durchmachen und wir werden es wieder tun.
Soweit dieser Bericht von Rolf Büllmann aus dem ARD-Studio in Washington. Wenn auch die kommende neue US-Elite den Klimawandel einfach abtut, die Entertainment-Profis von Walt Disney stehen den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen offenbar aufgeschlossener gegenüber. Ihr aktueller Weihnachtsfilm Vaiana, das Paradies, hat einen Haken, zeigt nämlich, was der Klimawandel anrichten wird. Der steigende Meeresspiegel wird ganzen Völkern die Erde rauben, auf der sie leben. Die so entstehende Klimaflucht werde, so die Filmemacher, ein Hauptgrund für Migration werden. Lena Bodewein aus unserem Studio in Singapur beschreibt, wie und wo der Klimawandel schon heute Menschen um ihre Heimat bringt.
In Disneys Weihnachtsfilm Vaiana steht die 16-jährige Titelheldin am Strand ihrer Insel in der Südsee und denkt über ihre enge Verbindung zum Meer nach.
Wieder zieht es mich zum Meer, sie zum Horizont. Ich spüre dieses Fernweh. Kann es einfach nicht verstehen.
Ihre Großmutter hat eine einfache Erklärung dafür.
Alles begann mit dem Ozean.
Die beiden Regisseure des Films, Ron Clements und John Musker, erzählen von ihren Recherchereisen in die Südsee, nach Tahiti, Samoa, auf die Fidschis, wo sie viel über die Bewohner lernten.
Wir haben sehr viel Respekt vor der Natur. Und die Natur beginnt mit dem Ozean. Es ist der Ozean, der uns das Land schenkt. Vergiss niemals, dass es den Ozean immer geben wird. Wir lernten, wie wichtig der Ozean ist. Daraus entstand die Idee, dem Ozean eine eigene Rolle im Film zu geben.
Die Rolle des Meeres für die Tausende von Inseln Ozeaniens ist tatsächlich nicht groß genug einzuschätzen. Fischerei und Tourismus machen die wichtigsten Wirtschaftsfaktoren aus. Dazu noch die Verarbeitung von Kokosnüssen. Viele Völker der Südsee waren Seefahrer, navigierten schon vor Jahrtausenden auf Auslegerbooten übers Meer, wie der Film Vaiana auch zeigt.
Wird diese Reise auch schwer? Wir vertrauen dem Meer. Und nachts zeigt uns jeder Stern genau, wo wir sehen.
Auf Vaianas Inseln zerstört ein Fluch die Kokosnüsse und vertreibt die Fische. Im Film gibt es eine Lösung dafür.
Die Legenden erzählen von einem Helden, der sich aufmachen wird, um den Halbgott Maui zu finden. Und gemeinsam werden sie uns alle retten.
Dieser Held zu sein, ist Vaianas große Aufgabe. Eine wütende Inselgöttin muss bezähmt werden, im Film. Doch die Wirklichkeit ist unbarmherziger. Der Klimawandel zerstört viele der Inseln, die nur 2 Meter über dem Meeresspiegel liegen, unwiederbringlich. Häuser und Nutzpflanzen gehen verloren. Auf Tuvalu zum Beispiel verdirbt das Kokosfleisch noch am Baum. Das steigende Salzwasser vernichtet die Süßwasserquellen. Die Fidschis wurden in diesem Februar von dem heftigsten Wirbelsturm ihrer Geschichte heimgesucht. Auf anderen Inseln gibt es steigende Fluten ohne Stürme. Die zerstörerischen Wetterphänomene häufen sich. Viele Bewohner ziehen von den Küsten hoch in die Berge. Damit geben sie aber ihre Lebensgrundlage, den Fischfang, auf.
Wir setzen einen Kurs, entdecken neue Inseln überall.
Neue Inseln zu finden, das versuchen viele Südseebewohner auch. Doch Umweltflüchtlinge sind nicht als Flüchtlinge anerkannt. Klimawandel ist kein Asylgrund. Ein Atoll Papua-Neuguineas wurde schon 2009 von seinen Bewohnern komplett aufgegeben. Die vielen Hochwasser haben sie vertrieben. Kiribati hat neues Land auf den Fidschis gekauft, die Evakuierungspläne stehen. Großmütter auf Tuvalu sparen ihr weniges Geld, damit ihre Enkel in Neuseeland eine Zukunft haben. Sie selbst hätten schon lange genug gelebt. Disneys Weihnachtsfilm Vaiana heißt im Untertitel »Das Paradies hat einen Haken«. Und das ist die reine Wahrheit.
So beendet ein Weihnachtsmärchen, das leider keines ist, wie uns Leda Bodewein erklärte, unseren Podcast für heute. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk-Ulrich Kauf von einem Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.